Herzlich willkommen zu Praktisch Theologisch Kirche. Wieder einmal mit Michael Herbst, Kaya Kaiser und mir, Benny Limbeck. Hallo ihr zwei.
Hallihallo.
Hallo, guten Tag.
Wir beschäftigen uns gerade mit dem Thema Beten. Wir haben das letzte Mal darauf geschaut, wie man beten kann. Und jetzt, Michael, ist die Frage, was passiert eigentlich mit dem Beten? Also ich habe gebetet, ich habe zu Gott gesprochen. Und jetzt soll ich auf eine Reaktion warten? Soll ich nicht auf eine Reaktion warten? Wie soll ich damit umgehen?
Das ist sicherlich das heißeste Eisen, was wir anpacken können bei diesem ganzen Thema Gebet. Wenn ich so ein bisschen akademisch drauf gucke, ist es auch das Umstrittenste. Es gibt hier alles. Es gibt auf der einen Seite Gebetstheorien, die sagen, Gebet ist eine Art Selbstgespräch und eigentlich passiert nur etwas in uns. Walter Bernett war ein Theologe in der Schule Rudolf Bultmanns, der ganz stark diese Richtung betont hat. Und auf der anderen Seite haben wir Auffassungen vom Gebet, vor allen Dingen im charismatisch-pfingstlichen Bereich, die mit größten Verheißungen das Gebet versehen sehen und sagen, wir müssen Jesu Zuspruch ganz ernst nehmen und für uns in Anspruch nehmen, bittet, so wird euch gegeben. Also bitte rechnet auch damit, dass eure Gebete erfüllt werden. Nicht nur erhört, das wäre ja eines, Gott hört uns, sondern das andere, er tut auch etwas anderes, als er täte, wenn wir nicht gebetet hätten. Das ist ja der Punkt. Also die Dinge laufen nicht einfach so weiter, wie sie von selber laufen, sondern das Gebet ist ein Hebel, um den Gang der Dinge zu verändern. Und dazwischen jede Menge Zwischenstufen, und ich kann schon mal sagen, meine Position ist irgendwo in der Mitte dazwischen, weil die Frage, mit der jeder, der mit dem Gebet umgeht, der selber glaubt und betet oder der Menschen begleitet, die glauben und beten, ist ja, wie gehe ich damit um, wenn etwas passiert, was ich erbeten habe? Mehr aber noch, wie gehe ich damit um, wenn etwas nicht passiert oder mindestens doch anders passiert, als ich gebeten habe?
Das bezieht sich aber jetzt, um nochmal einen Schritt zurückzugehen, auf eine bestimmte Form des Gebets oder auf einen bestimmten Inhalt, weil Gebet, es kann ja auch sein, dass ich danke und da verbinde ich ja nicht direkt noch eine Handlungsaufforderung damit, sondern es geht um die Bitten, die ich an Gott richte und dann die Erwartungshaltung, die angemessen ist, oder?
Richtig. Also wir sprechen jetzt ganz stark in dieser Folge vom Bittgebet und natürlich, wir haben es ja selber in den vorherigen Folgen gesagt, gibt es ebenso wichtig und gültig das Dankgebet, das Lobgebet, die Klage. Auch das Nachdenken vor Gott ist eine Form von Gebet. Das will ich auch gar nicht gegen Walter Bernhard jetzt hier behaupten. Aber man kann nicht bestreiten, Karl Barth hat das jedenfalls so gesagt, das wesentliche Gebet ist ein Bittgebet. Also wenn man kommt dem Herzen des Gebetes kaum irgendwo näher als da, wo wir Gott um etwas bitten und wo wir ihn hineinbitten in Lebenssituationen, in denen wir ohne ihn nicht klarkommen.
Wahrscheinlich kommt das mit den Positionen, die du benennst, zusammen. Aber es gibt ja dann auch ganz unterschiedliche Ansätze, wie man bittet und auch Erklärungen dazu, wenn es keine Gebetserhörung gab, dass das dann auch daran gelegen haben könnte, wie man darum gebeten hat. Wie würdest du sagen, sollte man bitten? Und wie hängt es zusammen?
Ja, das ist jetzt sozusagen die Hammerfrage schlechthin. Und die muss man so ein bisschen abgeschichtet auch tatsächlich angucken. Wenn man überhaupt bittet, dann sagt der Ole Hallesby in dem Klassiker vom Beten, den wir letztes Mal auch schon erwähnt haben, bedarf es zweier Voraussetzungen. Die eine Voraussetzung ist die Einsicht in unsere Hilflosigkeit. Und der bayerische Bischof Betzel hat mal gesagt, es ist unser Glück, unsere Abhängigkeit von Gott zu erkennen und in ihr uns kindlich geborgen zu wissen. Also Hilflosigkeit wäre das eine mit Ole Hallesby. Und das andere, was Hallesby sagt, ist, und da wird es jetzt schon gefährlich, weil er sagt mit sehr viel Vorsicht, ich muss in irgendeiner Weise vertrauen, dass er wirklich helfen kann und helfen will. Also Hilflosigkeit und Vertrauen. Und deine Frage finde ich deshalb so hammerhart, weil etwas ganz Gefährliches hier droht. Ich bitte und dann merke ich, es passiert nicht oder es passiert anders. Mhm. Und ich ziehe jetzt den Rückschluss, es liegt an mir.
Ja.
Und dieser Rückschluss ist nicht in jedem Fall völlig falsch. Es kann sein, dass Gott sagt, das und das tue ich jetzt nicht, weil in deinem Leben dieses oder jenes vorher geordnet werden muss. Wir kennen von den alttestamentlichen Propheten, dass sie manchmal sagen, eure Bitten werden nicht erhört, solange ihr mit den Armen so schäbig umgeht, wie ihr das tut. Gefährlicher ist es aber, wenn ich sozusagen meinen eigenen Glauben auf den Prüfstand stelle, auf die Waage lege und gucke, ist es schwer genug und es fällt nicht runter. Es ist nicht, mein Glaube ist zu leicht. Und dann fange ich an, meinen Glauben zu durchdenken und zu befragen. Und es ist selten gut, wenn ich das tue. Weil ich beschäftige mich dann immer mehr und immer verzweifelter mit mir selber. Anstatt genau das zu tun, was der Glaube tut, nämlich zu sagen, egal wie es um mich steht, ich habe einen großzügigen und barmherzigen Vater im Himmel, der sich um mich kümmert. Dann in dem Moment, wo ich das sage, glaube ich ja schon. In dem Moment, wo ich mich selber angucke und meinen Glauben für zu leicht befinde, bin ich mit mir beschäftigt. In dem Moment, wo ich sage, ich habe einen großzügigen Vater im Himmel, bin ich mit Gott beschäftigt und das Problem hat sich verabschiedet.
Zumindest so lange, bis ich dann sage, wenn Gott mir nicht antwortet, kann das auch kein guter Gott sein, kein Gott, der alles kann, kein Gott. Dann beschäftige ich mich zwar mit Gott, aber es kommt auch nicht wirklich vorwärts, oder?
Richtig. Und wir werden darauf vielleicht etwas später auch nochmal zu sprechen kommen, weil die Frage, wie gehe ich damit um, wenn eine wirklich jetzt nicht irgendwie so eine Kuchenbitte, sondern eine Brot- und Butterbitte, also eine, wo es wirklich ums Eingemachte geht. Es geht nicht um das schöne Wetter im Urlaub, sondern es geht um die gesundheitliche Rettung eines Menschen zum Beispiel und es wird nicht erfüllt. Das ist hammerhart, damit dann umzugehen, weil wir haben alle dann im Hinterkopf die großen Versprechen. Bittet, so wird euch gegeben. Suchet, so werdet ihr finden. Klopft an, so wird euch aufgetan. Da ist kein Wenn und kein Aber, sondern bittet, so wird euch gegeben. Und dann habe ich gebeten und es ging um etwas. Es war nicht irgendwie schönes Wetter im Urlaub, sondern es war, da ist ein Mensch, der mir am Herzen liegt und dem geht's dreckig und es hilft offensichtlich gar nicht, dass ich gebeten habe.
Und zuerst ist diese Verheißung da, dass wir tatsächlich Sachen gegeben bekommen, wenn wir bitten. Und das höre ich immer wieder. Ich erlebe es manchmal selbst und höre es immer wieder im Bekanntenkreis, Freundeskreis, wie Gebete erhört werden, im Kleineren und im Größeren. Und ich frage mich, inwiefern hat das was mit mir zu tun? Also brauche ich auch die richtige Herzenshaltung? Ist es was, was nur durchs Herz geht? Kann man auch mit dem Verstand beten? Kannst du da ein bisschen drauf eingehen?
Ich bin immer sehr vorsichtig, auch weil ich selber nicht so gestimmt bin, hier Herz und Kopf so gegeneinander zu stellen. Bei unseren Forschungen zum Flourishing habe ich eine sehr befreiende Passage gelesen, wo es darum ging, blüht eigentlich das Leben eines Menschen nur dann auf, wenn er glückliche Gefühle hat. Und dann schrieb der Martin Seligmann, der große Forscher der positiven Psychologie, wenn wir das sagen, dann schließen wir schon mal die Hälfte der Menschheit vom Glück aus, weil die haben diese Gefühle nicht. Es gibt Menschen, die haben eine stärkere Disposition für glückliche Gefühle als andere. Und wenn man die dann nicht hat und jetzt aufs Gebet übertragen und ich merke, ich fühle da nichts und ich habe irgendwie auch nicht das Zutrauen als Gefühl in mir, dann kann ich ja nur verzweifeln. Wenn ich mir aber klar mache, es ist vollkommen in Ordnung zu hören, hier ist eine Verheißung Gottes. Stimme ich dir zu? Jawohl, das tue ich. Ich stimme dieser Verheißung zu. Wage ich es daraufhin, meine Bitten vor Gott auszubreiten und ihm hinzulegen? Ja, das tue ich. Alles in Ordnung. Egal, was ich fühle. Und wenn ich nichts fühle, bin ich wieder bei Philipp Yancey, das hatten wir schon mal. Mein Gefühl von der Gegenwart Gottes ist nicht die Gegenwart Gottes. Und mein Gefühl von der Abwesenheit Gottes ist nicht die Abwesenheit Gottes. Es ist nur mein Gefühl. Und ich würde dann immer sagen, als angefochtener Mensch, ich gucke nicht auf mein Gefühl, ich gucke auf die Zusagen Gottes. Und dann kann ich weiterdenken und weiterleben.
Ich finde es spannend, wenn ich darüber nachdenke, dass Gebete erhört werden, dass es ja mehrere Möglichkeiten gibt, wie die erhört werden. Das eine ist, ich bitte jetzt um etwas Konkretes und das tritt auch genauso ein, wie ich das jetzt erbeten habe. Es kann aber auch sein, dass sich meine Perspektive auf die Sache ändert. Und ich irgendwie das Gefühl habe, wenn ich da jetzt nicht für gebetet hätte, hätte ich das gar nicht so in diesem größeren Kontext oder mit mehr Weitsicht, mit mehr Gnade, mit mehr Liebe sehen können. Also erhörtes Gebet kann auch so aussehen, dass es mich verwandelt, anstatt die Sache selbst.
Es gibt im Lukas-Evangelium eine Stelle, wo Jesus darüber spricht, wie Gott unsere Bitten erhört. Und da sagt er in seinem Gebetskatechismus für seine Jünger: Wenn ihr ihn, den Vater, um Brot bittet, dann wird er euch keinen Stein geben. Wenn ihr ihn um etwas Gutes bittet, dann wird er euch nichts Schlechtes geben. Und ich denke mir an dieser Stelle immer, was ist denn, wenn ich ihm etwas Schlechtes bitte? Dann wird er mir auch nicht dieses Schlechte geben, auch wenn ich ihn darum gebeten habe, weil aus seiner höheren Warte das, was mir im Moment gut erscheint, vielleicht gar nicht gut ist. Und das Beispiel, was übrigens auch dann Autoren gerne zu diesem Thema wählen, ist immer: Ich bin entflammt und verliebt und ich kann mir gar nichts Schöneres vorstellen, als mit diesem wunderbaren Wesen, das mir da begegnet ist, den Rest meines Lebens zu verbringen. Und ich bitte Gott, mach's doch möglich, dass das jetzt meine Lebenspartnerin für die nächsten 60 Jahre wird. Und wenn ich ein paar Jahre später an diese Bitte zurückdenke, werde ich rot vor Scham, weil nichts wäre furchtbarer geworden, als wenn diese Bitte erfüllt geworden wäre. Weil es einfach aus einer momentanen Verliebtheit heraus keineswegs das Beste für mich und den anderen Menschen gewesen wäre, sondern wir hätten uns wahrscheinlich das Leben zur Hölle gemacht. Und von daher ist nicht jede erfüllte Bitte wäre dann eine gute Bitte gewesen. Und dann ist es manchmal barmherzig, wenn Gott uns auch nicht erhört oder anders erhört, als wir erbeten haben.
Kann ja auch ein bisschen beruhigen, dass wir da sagen können, wir können drum bitten, in dem Vertrauen, Gott weiß schon, ob es gut für uns ist oder nicht. Ja, okay.
Aber das setzt natürlich jetzt grundsätzlich voraus, dass wir sagen, wenn wir beten, dann können wir schon sagen, was wir wollen. Und es ist auch kein eiliger Vorbehalt, weil Gott ja sowieso nicht erhört, wenn wir dann sagen, aber so nicht wie ich will, sondern wie du willst. Diesen Satz kann ich auf zweierlei Weise sagen, nicht wie ich will, sondern wie du willst. Ich kann ihn sagen, weil ich eh damit rechne, dass sowieso nicht passiert, was mir gerade wichtig ist.
So trotzig.
Ja, so eine gewisse Trotzigkeit, aber auch so eine Skepsis, ja. Passiert eh nicht. Oder ich kann diesen Satz sagen, jetzt wieder Hallesby, Hilflosigkeit und Vertrauen, weil ich dem Vater vertraue, dass er das Beste für mich will. Und dann werde ich nicht in Einschränkung meiner Bitte sagen, aber nicht wie ich will, sondern wie du willst. Sondern dieses nicht wie ich will, sondern wie du willst, bedeutet etwas ausführlicher gesagt: Vater, das ist meine herzliche Bitte. Das wünsche ich mir jetzt wirklich. Aber noch mehr wünsche ich mir, dass das passiert, was du in deiner Güte und Großzügigkeit und Weitsicht für mich für das Beste hältst. Weil ich habe die Erfahrung gemacht, dass das, was du willst, für mich das Allerbeste ist und es gar nicht schöner und besser werden kann, als wenn dein Wille geschieht. Ich habe mich als junger Christ immer schwer getan mit dieser Vater unser, bitte dein Wille geschehe. Je älter ich werde, desto lieber bete ich, dein Wille geschehe. Weil wenn mein Wille geschehen ist, war es nicht immer gut. Ja, und wenn sein Wille geschieht, ist es offenbar das Beste, was sein kann. Und von daher ist das nicht mehr eine Einschränkung meines Zutrauens, sondern im Gegenteil Entfaltung meines Zutrauens und meiner Bitte, dass ich sage: Vater, ich brauche dich jetzt in dieser und jener Situation meines Lebens, aber was ich am meisten brauche, ist, dass dein guter Wille passiert.
Ich denke da gerade an das Wort, sich auf etwas verlassen, weil du dann in dem Moment, wenn du das betest, sagst: Ich verlasse mich, meinen Standpunkt und meine begrenzte Perspektive und gehe zu dir hinüber und sag: Mach du. Ich vertraue dir, dass du das gut machen wirst. Sag noch ein Wort zum Thema Wunder. Also, ich bete um etwas, wo wir sagen würden, das ist übermenschlich, wie zum Beispiel Krankheit zu heilen. Inwiefern ist das an Beten gekoppelt?
Das ist jetzt die 1-Million-Dollar-Frage. Weil hier sich tatsächlich die theologischen Konflikte austoben können. Da geht es ja nicht mehr um die Frage, ob Gott etwas tut, sondern ob er etwas tut, was die Regeln bricht. Und hier dieser kurze Exkurs sei unseren Hörern und Hörerinnen zugemutet. hat sich die Theologie seit 200 Jahren unglaublich schwer getan. Also am schärfsten ist das bei Rudolf Bultmann, dem großen Marburger Neutestamentler, der gesagt hat, man kann nicht elektrisches Licht benutzen und gleichzeitig an die Geister- und Wunderwelt des Neuen Testamentes glauben. Also ich kann nicht die Regeln der Naturwissenschaft und der Technik ernst nehmen und auch von ihnen Gebrauch machen und gleichzeitig denken, es gäbe so etwas wie ein Brechen dieser Regel aus göttlicher Macht heraus. Das hat Bultmann schon 1941 geschrieben, also ist schon ein paar Tage her. Aber es bringt auf den Punkt, welche Probleme die Nachaufklärungstheologie mit dem Wunder hat. Es ist eigentlich nicht mehr vorstellbar, sondern die naturwissenschaftlichen Regeln und Gesetze bilden den Rahmen, innerhalb dessen alles, was sein kann, gedacht wird. Und zwei der ganz Großen der Geistesgeschichte haben daraus ihre Folgerungen gezogen und haben Gebet auch nochmal neu formatiert und gesagt, wir müssen Gebet neu verstehen, nämlich nicht mehr zum Beispiel als Bitte um ein Wunder. Und da gibt es eben diese beiden ganz Großen. Das eine ist der Schleiermacher. Friedrich Schleiermacher hat gesagt, im Gebet bitten wir nicht darum, dass Gott die Dinge ändert, womöglich gegen die Regeln der Natur ändert, sondern im Gebet bitten wir nur darum, dass wir einverstanden sein können mit dem, was passiert. Dass wir also annehmen, was ist, und nicht versuchen, das, was ist, zu verändern oder verändern zu lassen.
Hm.
Damit ist sozusagen Gebet eine Einverständniserklärung mit dem Schicksal. Und der andere ist Immanuel Kant, der große Königsberger Philosoph, der ähnlich denkt, Gebet ist nicht die Bitte darum, dass die Dinge sich ändern, sondern ganz stark, dass wir uns ändern. Nun aber in dem Sinne, Gebet ist die Bitte um die innere Kraft, das Gute zu tun. Also Gebet ist im Grunde genommen Ermächtigung zum moralischen Handeln. Und auch da verschiebt sich das Gewicht des Gebetes jetzt nicht zum Annehmen dessen, was ist, Schleiermacher, aber doch auf unsere Seite. Und manchmal denke ich, wenn ich so Fürbitten in der Kirche höre, das ist ja eins meiner Lieblingsthemen, wenn wir in der Uni auch über Gottesdienst gesprochen haben, dass ganz viel Fürbitten in der Kirche nach diesem Muster funktionieren, das Kant vorgegeben hat. Man hört häufig die Formulierung, Herr, lass uns. Und da verschiebt sich das sozusagen das Aktionszentrum von Gott weg zu uns hin. Und Gottes Rolle ist die Verstärkung dessen, was wir für moralisch gut halten. Und es ist genau die Idee, die Kant hatte. Ja, wir bitten, dass wir Entschlossenheit und Handlungskraft bekommen für das, was moralisch gut ist. Aber wir haben nicht die Idee, und das merkt man vielen Fürbitten an, dass Gott die Verhältnisse, über die wir in den Fürbitten sprechen, verändern könnte.
Mhm.
Ja. Jetzt sage ich nicht, dass das vollkommen unsinnig wäre. Natürlich, wenn ich merke, Jesus fordert mich auf, einem anderen Menschen zu vergeben, einen Schritt auf ihn zuzutun, die Versöhnung zu suchen, um mal im individuellen Bereich für einen Moment zu bleiben. Und dann merke ich, es wehrt sich in mir alles dagegen. Ich spüre die inneren Widerstände. Ich habe Angst davor. Ja, ich merke, ich weiß auch nicht, ob ich das richtig hinkriege, wenn ich dann hingehe und dem anderen die Hand entgegenstrecke, dass das gelingt und dass wir wieder zueinander finden.
Mhm.
Und dann merke ich, ja, jetzt bitte ich Gott um diese Kraft, das Gute zu tun. Das ist sozusagen das Particulum Veri, das Stückchen Wahrheit, das in Kants Idee vom Gebet steckt. Und natürlich ist auch in Schleiermachers Idee vom Gebet, das anzunehmen, was ist, ein Stückchen Wahrheit in der Form, wie es die anonymen Alkoholiker mit ihrem Gebet sagen, dass ich Gott bitte, Dinge ändern zu können, die ich ändern kann, aber auch Dinge hinnehmen zu können, die ich nicht ändern kann und das eine vom anderen unterscheiden zu lernen.
Hm.
Und das kann ich schon auch im Gebet sagen. Es wird Dinge geben, die sich auch durch unser Gebet nicht ändern, mit denen ich, Manfred Seitz sagte immer, wie mit einem Kreuz der Wirklichkeit klarkommen muss, weil Gott nicht offenbar es für das Beste im Augenblick für mich hält, es zu ändern. Und dann zu sagen, Gebet ist auch das Ringen darum, dieses Kreuz der Wirklichkeit tragen zu können, das, was sich nicht mehr ändern wird. die Krankheit, die nicht mehr gehen wird, die Scheidung, die nicht mehr zurückgenommen wird, das Kind, das mit mir gebrochen hat. Und ich wehre mich mit Händen und Füßen und bitte, dass da ein Wunder passiert und es passiert nicht. Dann muss ich lernen, auch mit dem, was mir Gott zumutet, klarzukommen. Und da ist wieder das Particulum veri, also das Stückchen Wahrheit, auch bei Schleiermacher. Nur unter dem Strich sagen Kant und Schleiermacher, es gibt eigentlich keine Erhörung, die Dinge verändert. Die Dinge verändert bis hin dazu, dass ein Toter aufersteht. Ja, das ist ja das Kernwunder. Und wenn ich sage, Gott tut keine Wunder, weil er sich streng im Rahmen der Naturgesetze bewegt, dann sage ich im Grunde auch, Ostern ist nie passiert. Und das ist mein Kritikpunkt. Ich werde damit Gott selber in ein Korsett zwingen, das ihn vom Schöpfer aller Ordnungen zu einem Sklaven aller Ordnungen macht. Und ich unterschätze all die biblischen Erfahrungen, die Menschen gemacht haben, und anders als Bultmann denke ich nicht, dass die naiv waren und blöde, sondern dass sie einfach ein offeneres Weltbild hatten, als wir es heute meist haben, und gewusst haben, jawohl, es ist gut. Also in Genesis 8 heißt es, es ist doch gut, dass Morgen und Abend, Sonne und Regen, Frühjahr und Winter, dass das alles immer auch zuverlässig so passiert. Aber es ist nicht ein Gefängnis Gottes. Ja, sondern er kann eben in seiner Liebe und in seiner Großzügigkeit auch Dinge tun, die in diesem System erst einmal wie ein Regelbruch aussehen, aber einfach die Freiheit seines Umgangs mit dem Geschaffenen darstellen. Und wir alle sind froh, dass das nicht dauernd passiert, sondern dass wir uns darauf verlassen können, morgen geht die Sonne auf und morgen Abend wird es dunkel und es gibt Regen und Sonne und Frühjahr und Winter und so weiter.
Aber zumindest in unseren Breitengraden.
Ja, ist richtig, in unseren Breitengraden. Ja, also der Bogen, den Gott in den Himmel gestellt hat, der Regenbogen, ist ja auch das Symbol für die Verlässlichkeit der geschöpflichen Ordnungen einschließlich der Naturgesetze. Aber wo man mit der Heiligen Schrift nicht mehr mitgeht in dieser Denkweise, ist zu sagen, ja, und was anders kann es auch nicht geben. Ja, sondern das kann es eben doch geben. Ja, und Jesus hat Kranke geheilt. Und das war ja die ursprüngliche Frage, die ich jetzt ein bisschen umfangreich beantwortet habe, Kaya. Doch, ich gehe davon aus, dass Gott auch auf unsere Bitten hin Kranke heilen kann. Aber auch da in dem ganzen Spektrum von spontaner Heilung über Heilung durch die Hand des Arztes oder durch das gute Medikament und die gute Pflege oder auch einfach dadurch, dass ich lerne, Gesundheit ist nach Karl Barth die Kraft zum Leben, dass ich lerne, mit einer Krankheit auch klarzukommen und mit der Begrenztheit meiner Tage. In dem ganzen Spektrum wird Gott mich erhören, aber wiederum in seiner Freiheit, mir dieses oder jenes zu schenken oder und zuzumuten. Und es ist für mich nicht ein Wunder nur dann gegeben, wenn die Naturgesetze gebrochen werden. Oder die Gesetze der Medizin und der unserer inneren physikalischen und chemischen Vorgänge. C.S. Lewis hat gesagt, Gottes Handlungsweise ist normalerweise so, dass er einen Handschuh anzieht und durch diesen Handschuh in die Welt greift. Und dieser Handschuh, das sind die irdischen und menschlichen Vorgänge, durch die er regiert. Und so regiert Gott durch den Handschuh eines Arztes, einer Medizin, einer Pharmakologie, einer Pflegewissenschaft und tut sein heilsames Werk an Menschen. In, mit und unter, sagen die Lutheraner immer gerne, in, mit und unter ärztlichem, pflegerischem, pharmazeutischem Handeln tut Gott sein großes Werk. Und dann sagt C.S. Lewis, also die Pointe kommt erst noch, dann sagt C.S. Lewis, und manchmal zieht Gott seine Hand aus dem Handschuh und greift direkt in die Welt. Und wir nennen es dann ein Wunder.
Mm.
Und er meint damit, ein Wunder war das andere auch. Aber hier wird es offenkundig, dass es ein Wunder ist.
Mm. Ja, schön. Ich habe gerade eine Unterscheidung vor Augen. Ich möchte einfach mal deine Meinung dazu hören, Michael. Dass ich finde, man sollte bei bei Wundern nicht von Übernatürlichem sprechen, sondern von Übermenschlichem, weil es die menschliche Komponente übersteigt, aber die Natur sich ja innerhalb der göttlichen Realität befindet. Und deswegen sind Wunder nicht von Menschen machbar, aber sie sind ja eigentlich natürlich.
Da bin ich ganz bei dir, weil diese Denkweise in Natürlichem und Übernatürlichem tatsächlich für mich eine etwas problematische Denkweise ist. Denn ich komme ganz damit aus, zu sagen, innerhalb des Geschaffenen ist Gottes Spielraum. Und wir können es nicht anders deuten, als dass uns manche Dinge einleuchten, die nennen wir dann natürlich, während wir andere Dinge nicht verstehen und die Gesetze nicht kennen, die sich da abspielen, dann nennen wir es übernatürlich. Und das, finde ich, ist eine sehr unpräzise Art zu reden, weil wir damit unterschätzen, dass es eine Schmiegsamkeit und Beweglichkeit des Natürlichen gibt, die über unser Verstehen hinausgeht. Also ob eine Heilung wirklich etwas Übernatürliches ist oder ob Gott einfach die Spielräume im Natürlichen weiter ausnutzt, als wir es können, das müsste mal erst noch entschieden werden.
Ich hänge noch am Handschuh, weil ich nämlich eben auch schon dachte, was mir regelmäßig einen Knoten im Hirn verschafft, wenn ich darüber nachdenke, ist diese Frage, wer macht eigentlich wann was? Also wir haben jetzt auch in unserem Gespräch immer mal wieder gehabt, wenn ich selber gemacht habe, war es gar nicht immer unbedingt gut für mich. Wenn Gott gemacht hat, ist es automatisch gut? Ist es das immer? Manchmal bleiben ja dann diese Fragezeichen da. Wenn ich bete, verändert es was in mir? Verändert Gott was in mir? Verändere ich Gott? Das sind ja, also da dieses, wer handelt eigentlich wann, wie? Ich überlege jetzt gerade, ob dieser Handschuh jetzt für mich Punkt ist, um da rauszukommen aus dem Gedankenknoten. Aber das ist auf jeden Fall gerade, wo ich noch hänge.
Ja, und ich glaube, dass wir tatsächlich das nie ganz auseinanderdröseln können. Und deshalb habe ich heute den ganzen Tag, wo wir jetzt miteinander hier versuchen, das so ein bisschen zu klären und zu sortieren, immer wieder mal gesagt, das passiert in einem Spektrum. Und auch unsere Beteiligung an diesem Spektrum, die von Gott vielleicht aktiviert wird oder ohne die er auch gelegentlich auskommt, ist sehr unterschiedlich. Es kann auch eben sein, wir hatten das am Beispiel, was ist, wenn ich merke, Gott will etwas von mir, zum Beispiel mit einem anderen Menschen mich zu versöhnen, dann kann tatsächlich Gottes Teil darin sein, dass er mir diesen Auftrag gibt und dass er mir die Kraft gibt, diesen Auftrag in Angriff zu nehmen und dass er dann dieses Geschehen segnet. Dann ist er praktisch auf dem ganzen Weg der Handelnde, aber nicht so, dass ich aus dem Geschehen irgendwie rausgenommen würde, sondern er nimmt mich dabei auch in seinen Dienst. Das ist genauso so ein Handschuh, würde ich tatsächlich sagen, wie beim Arzt, der in Gottes Auftrag und mit Gottes Kraft und Begabung und allem, was dazugehört, einen kranken Menschen heilt oder ihm jedenfalls hilft, mit seiner Krankheit klarzukommen. Also das ist wieder die Frage, ähnlich wie natürlich übernatürlich, ist Gebet sagen, das komplette Aussetzen des menschlichen Handelns? Und es passiert 100% Gott und 0% Mensch? Oder ist Gebet etwas, wo menschliches und göttliches Handeln ineinander greifen? Und ich würde es weder so noch so beantworten, weil ich weiß, es gibt auch Dinge, da sind wir wirklich am Ende. Und da ist mit unserem Tun nichts mehr gewonnen. Und es ist wirklich dann ausschließlich Gottes großzügiges und barmherziges und machtvolles Tun. Aber ich glaube nicht, dass das der Regelfall ist. Es gibt die Geschichte übrigens, wo jemand damit auf einem Fluss irgendwie bei einer Überschwemmung treibt und betet und will unbedingt gerettet werden und bittet Gott, dass er ihn rettet. Und dann lässt Gott immer wieder Rettungsboote und ein Floß und was weiß ich herankommen. Und der Mann sagt aber, nein, 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 Gott soll mich retten und verweigert es sozusagen, diese Hilfsmittel, die Gott ihm schickt, in Anspruch zu nehmen. Und als er dann ersoffen ist und vor Gottes Thron steht und ganz bitter sich beklagt, warum hast du mir nicht geholfen, sagt Gott, ich habe dir geholfen, aber du hast es nicht annehmen wollen. Nur diese Geschichten haben immer eine bestimmte Aussagekraft und eine Grenze. Weil wenn wir jetzt hören würden, am Ende gilt doch, hilft dir selbst, dann hilft dir Gott. Nein, das habe ich nicht sagen wollen, auf keinen Fall. Ich habe nur sagen wollen, Manchmal besteht Gottes Hilfe darin, dass er uns auch wieder ermächtigt, etwas zu tun.
Würdest du sagen, es gibt überhaupt unerhörte Gebete? Oder werden nicht alle Gebete erhört, aber nicht alle so beantwortet, wie ich es gerne hätte?
Ja, spontan würde man jetzt denken, jetzt wird er gleich sagen, auf keinen Fall. Jedes Gebet wird erhört, auch wenn nicht jedes Gebet erfüllt wird. Es gibt tatsächlich bei den Propheten Israels auch den Gedanken, dass Gott die Ohren verschließt vor unserem Gebet. Das wird dem Volk Israel manchmal auch so gesagt. Ihr bittet und erhört nicht, weil euer Leben so im Widerspruch zu Gottes Willen steht, dass Gott die Ohren verschließt vor eurem Gebet. Das ist eine Grenzaussage, weil man könnte euch jetzt einen Schrecken kriegen und sagen, wir sind doch immer Sünder. Also im Grunde genommen hätte Gott doch immer Grund zu sagen, dich höre ich nicht. Und dann müssen wir ganz schnell uns zu Christus fliehen und sagen, er hat den Weg freigemacht und auch als Sünder darf ich vor ihn treten. Ich darf aber nicht frech werden und sagen, oh, ist doch egal, wie ich lebe, Gott hört mich schon. Sondern da sind mir die alttestamentlichen Propheten mit diesen kritischen Aussagen eine Hilfe, weil sie mir klar machen, ich darf mit Gott nicht spielen. Aber auch das ist jetzt wieder so etwas, wo man an meiner Antwort merkt, ich sage nicht klar ja oder nein, ich sage nur ja, das gibt es. Und gleichzeitig weiß ich, dass wenn Christus nicht wäre, gäbe es überhaupt keinen Grund, warum Gott irgendein Gebet hören sollte. Ich würde vielleicht noch einen Gedanken anschließen, weil eine Frage, die dann sozusagen anschließt von der anderen Seite her, ist, ob eigentlich unser Gebet nicht nur den Gang der Dinge ändert, die sozusagen von selber in eine bestimmte Richtung fließen, sondern ob Gebet auch den Willen Gottes ändert. Das ist sozusagen die verschärfte Frage. Und das ist jetzt schwer, als so eine Art Lehrsatz aufzustellen nach dem Motto ja oder nein. Nur was mich am meisten tröstet und beeindruckt, wenn ich die Bibel lese, sind Geschichten, in denen geradezu von einer Umkehr Gottes die Rede ist. Und ich kann zwei kurze Beispiele noch nennen, dann sind wir für heute, glaube ich, auch durch. Das eine Beispiel ist Mose. In 2. Mose 34 ist Gott wild entschlossen, weil er wirklich erzürnt ist über den Ungehorsam seines Volkes, ein Ende zu machen und zu sagen, jetzt ist Schluss, jetzt ist genug. Und der Mose bittet und fleht um Erbarmen für sein Volk. Und Gott ändert seine Meinung. Ja, Gott ändert seine Meinung. Er erbarmt sich wieder einmal über dieses ungehorsame Volk. Und das zweite Beispiel nimmt das im Grunde jetzt nochmal gedanklich auf, nämlich der Prophet Hosea. Hosea ist ein relativ strenger Prophet, wenn man anguckt, welche Ankündigungen er seinem Volk weiterzugeben hat. Und dann gibt es in Hosea 14 eine Passage, wo ein Dialog Gottes mit sich selbst geschildert wird. Und da wird gesagt, ja, so und so steht es um das Volk und im Grunde genommen ist hier wirklich Ende und man muss jetzt mal wirklich dreinschlagen. Und dann sagt Gott zu sich selbst, ich kann es nicht. Ich kann es einfach nicht. Mein Herz ist vor Erbarmen entbrannt und ich kann sie nicht lassen. Sie sind ja doch mein Volk. Das heißt, es gibt so etwas wie eine Bewegung in Gott selbst. Wenn man es jetzt ganz hochgestochen sagen würde, vom Gesetz zum Evangelium, aber vom Gericht zur Gnade. Und das kann etwas, siehe Mose, mit unserem Gebet zu tun haben. Es wäre aber falsch, daraus jetzt einen Lehrsatz zu machen und zu sagen, wir wissen, wir sind jetzt Gottes Diagnostiker, wir wissen, wie Gott funktioniert, unser Gebet ändert seine Meinung. Das wäre falsch. Man kann nur staunend davor stehen und sagen, so viel kann Gebet sein, siehe Mose, dass es sogar die Richtung, in die die Dinge nach Gottes Willen laufen, noch einmal verändert und sein Erbarmen in etwas hineinruft, was anscheinend schon verloren war. Denn das tun wir am Ende des Tages immer, wenn wir beten. Wir rufen Gott hinein mit seinem Erbarmen in unser Leben.
Das ist ein schönes Schlusswort für unsere heutige Folge. Wir schlagen unser Erkenntnistagebuch auf und versuchen, aus all den qualmenden Gedanken etwas festzuhalten. Benny, was ist es bei dir?
Ich schreibe mir zwei Sachen auf. Einmal das, was Schleiermacher gesagt hat, sinngemäß, dass er die Haltung hatte, dass wir nicht beten, dass Gott übermenschlich handelt, sondern dass wir die Situation annehmen können. Also für mich ist das interessant als Information, wie er das gesehen hat. Und das Zweite ist das, was C.S. Lewis gesagt hat mit dem Handschuh, dass Gott mit weltlichen Mitteln auf unser Beten reagiert und manchmal diesen Handschuh auszieht. Das ist ein schönes Bild zu beschreiben, wie er handelt heutzutage in meinem Leben. Michael, willst du etwas ergänzen?
Ja, immer wenn ich über Gebet nachdenke, und das ging mir jetzt in unserer Folge heute nochmal sehr stark, so merke ich, dass alles falsch wird, wenn ich ein mechanisches Verständnis von Gott und von meinem Verhältnis zu ihm habe. Nach dem Motto, da ist doch jetzt eine Bitte und die wird erfüllt oder nicht. Und dementsprechend ist das Pendel nach links oder rechts ausgeschlagen. Im Erleben mag das so sein, aber das Entscheidende ist eben ein nicht mechanisches Verständnis unseres Verhältnisses zu Gott, sondern ein Verhältnis des Vaters zu seinen Kindern, des Herrn zu seinen Jüngerinnen und Jüngern. Und das ist lebendig, so wie unsere Verhältnisse untereinander lebendig sind und nicht einfach mechanisch erhört oder nicht erhört, sondern da wird abgewogen, was ist für uns das Beste, was brauchen wir jetzt. Da wird von uns Geduld verlangt oder aber da werden wir spontan beschenkt im Augenblick. Und in der lebendigen Beziehung zwischen dem Vater und uns passiert das alles. Und es passiert nicht immer dasselbe. Und das ist gut so.
Kaya, was schreibst du auf?
Auf jeden Fall auch den Handschuh. Da habe ich ja eben schon angemarkert, was es für Gedankenprozesse in mir noch da dranhängen. Und das Letzte jetzt echt, dass man mit Gebet Gottes Erbarmen in die menschliche Welt hineinruft. Und überlege gerade, ob das sogar zu meiner Gebetsdefinition insgesamt taugt. Also eben, weil es dieses Spektrum nochmal so deutlich macht. Ja. Und damit auch wieder klarer wird, was es auch in mir verändern kann. Weil ich damit ja auch, wenn ich das erbete, auch einen anderen Blick drauf kriege, wie ich die Welt um mich herum sehe.
Wenn ich mal sagen darf, will ich etwas oder will ich Gott? Ja, wenn ich etwas will, dann geht's um Dinge, dann geht's um Ergebnisse, dann geht's um Produkte. Wenn ich Gott will, dann sage ich, ich will durch diese Sache in meinem Leben nicht ohne dich durch. Egal, was du da mit mir tust, ich will nicht ohne dich da durchgehen.
Es arbeitet weiter. Was arbeitet bei euch weiter, die ihr uns zugehört habt? An welchen Sätzen hakt ihr ein? Wo hättet ihr gerne noch nachgehakt und mehr gehört? Was denkt ihr sonst und welche Erfahrungen habt ihr mit Gebet gemacht? Ihr könnt gerne Kontakt zu uns aufnehmen unter praktisch-theologisch-kirche.de. Wir freuen uns darauf, auch was von euch zu hören. Ihr dürft gerne davon weitererzählen, wenn es euch zum Nachdenken angeregt hat und ihr andere dazu motivieren wollt, auch mitzudenken. Dann erzählt von uns, wir freuen uns. Und wenn ihr denkt, ach, hätten sie das jetzt aber so und so gemacht, hätte ich noch besser zuhören können, dann lasst uns das auch wissen, wir lernen gerne dazu. Ansonsten rühren wir nochmal die Werbetrommel. Am 24. November lädt das Forum Missionarische Kirche zu einem inspirierenden Studientag nach Nürnberg ein. Unter dem Titel Gemeinde, die Menschen zum Blühen bringt, ist unter anderem Michael Herbst da und erzählt, wie Gemeinden auch in Zeiten von Reduktion und Strukturveränderung vital bleiben können, mit einer geistlichen Haltung und einer missionarischen Ausrichtung, die Hoffnung weckt. Dazu gibt es spannende internationale Impulse zum Thema Human Flourishing, vorgestellt vom Institut zur Erforschung von Mission und Kirche. Alle Infos und die Anmeldung findet ihr unter wirkstadt-evangelisch.de, also wie Werkstatt nur mit i. Wirkstadt-evangelisch.de. Das war's dann von uns heute. Wir denken weiter. Wir freuen uns auf die nächste Folge und hoffen, ihr seid wieder mit dabei. Bis dahin, auf Wiederhören.
Und tschüss. Bis zum nächsten Mal.